es ist ja vieles organisierbar und auch sehr gut organisiert worden, das kann ich sagen, weil es nicht wirklich ich organisiert habe, aber etwas, was man nicht organisieren kann, ist das, was gestern im Panel passiert ist. Ich würde sagen, aus dem Spielgeschehen heraus eine Vorlage, um das in der Fußballwelt zu sagen, die in die Richtung gegangen ist, dass Felix Stalder und auch Volker Grasmuck angesprochen haben, die Open Archive und Open Content Bewegung. Das ist etwas, womit ich mich auch einigermaßen ausführlich beschäftigt habe und wovon hier die Rede sein wird. Insofern geht es geradeaus weiter. Aber so ganz gerade kann es dann doch nicht sein in der Philosophie. Das wird in der Mitte von dem stehen, was ich tue. Vorher und nachher, oder vorher zumindest, oder insgesamt in dieser Präsentation, werde ich einen Spagat versuchen. Der Spagat führt auf der einen Seite von sehr etablierten philosophischen Themen und Gedanken zur auf der anderen Seite sehr konkreten, man könnte fast auch skeptisch sagen, konkretistischen Ansätzen von dem, was ich hier in diesem Zusammenhang mache. Und in der Mitte dieses Spagats wird das Thema Open Archives und Open Content stehen. Und ja, ich hoffe, dass aber von der Sache her, die diese Konferenz vorgibt, an dieser Stelle etwas Sinnvolles und Produktives beigetragen wird. Und dass Sie, und das ist meine allgemeine Überlegung, sehen, dass von einer sehr anderen Zugangsweise als der, die wir gestern haben, die ich faszinierend und lehrreich finde, in dieser Sache auch mitgearbeitet werden kann. Also drei Stufen werden sein. Erste Titelgebung Allgemeinheit, zweite Titelgebung sind dann Metadaten und dritter Abschnitt auf dem Boden der Tatsachen. Mit der Allgemeinheit gelingt es mir auch übergangslos an das anzuknüpfen, was gestern schon so ein bisschen konfrontativ mit der Debatte über geistiges Eigentum angesprochen worden ist. Geistiges Eigentum, ist das nicht ein Widerspruch, ist das nicht ein Stachel? Zumindest gibt es das überhaupt und inwiefern gibt es das? Und da kann ich ein bisschen Motivenbericht nachschieben. Gestern habe ich schon versucht, ansatzweise zu sagen. Und dieser Motivenbericht kommt eben tief aus der Philosophie. Bitte richten Sie sich danach, dass jetzt am Beginn dieses zweiten Konferenztages Sie ein bisschen entführt werden ins alte Griechenland oder vorher noch ins alte Jena. Das hat zu tun damit, dass ich eine Lehrveranstaltung mache, eine, die nur zum Teil mit Internettechnologien zu tun hat und die sich mit Hegel beschäftigt, und in dieser Lehrveranstaltung diskutiere ich die Phänomenologie des Geistes, speziell das Vorwort der Phänomenologie des Geistes, da sind wir nun mal, und auf der ersten Seite des Vorworts zur Phänomenologie des Geistes spricht der Hegel eine ganz besondere Charakteristik der Philosophie an, die ist historisch fundiert, wenn auch nicht unproblematisch, und die lässt sich zusammenfassen. Er sagt es auch so, er hebt die Philosophie ab von allen anderen Disziplinen, indem er sagt, die Philosophie ist von vornherein im Allgemeinen. Das ist seine Formulierung. In der Philosophie geht es von vornherein ums Allgemeine. Wenn Sie jetzt hier allgemein ein bisschen locker ins Englische übersetzen, dann haben Sie Common, Common Sense, Commons. Und mit dieser Assoziation werde ich ein wenig spielen. Vorher aber die Frage stellen, was kann das heißen, dass die Philosophie im Allgemeinen ist und im Besonderen jetzt in die Philosophie spezifiziert. Wie kann man dadurch, dass die Philosophie diese Reklamation macht, sie sei im Allgemeinen, ein bisschen begründen, wieso sie etwas nachlässig, sagen wir mal so, mit Termini wie geistiges Eigentum umgeht und trotzdem kein schlechtes Gewissen dabei hat. Diese Begründung werde ich Ihnen durch drei kleine Hinweise geben aus dem Fundus der Philosophie. Das erste ist eben das alte Griechenland und etwas, was Sie, auch wenn Sie keine Philosophinnen sind, so von der Grundansatzweise doch kennen. Sie kennen Marktplatz. Marktplatz ist ein Commons und in dem Marktplatz marschiert auf und ab Sokrates und fragt Leute. Ich sage Ihnen eine kleine Episode aus dieser Befragung, Marktplatz-Teilnehmerinnen-Befragung, die niedergelegt ist im Dialog Laches. Man könnte viele nehmen, das ist nur so ein Beispiel. Beim Laches funktioniert die Sache so, Sokrates fragt sich, was ist Tapferkeit? Und da es auch im damaligen Griechenland schon so ist, dass Experten viel gegolten haben und Expertenwissen eine ganz bestimmte Position hatte, fragt einen Experten für Tapferkeit. Was ist ein Experte für Tapferkeit? Das ist ein Feldherr natürlich, der erfahren ist in der Durchführung von Tapferkeit. Sagt, lieber Laches, sag mir, was ist Tapferkeit? Der Laches produziert Expertenwissen, indem er sagt, Tapferkeit ist, wenn man sich in der Schlachtreihe aufstellt und nicht flieht und den Feind mutig bekämpft und sowas ähnliches. Daraufhin sagt der Sokrates, sehr gut ausgezeichnet, du hast uns jetzt ein Beispiel von Tapferkeit gegeben. Aber sag mal, wie ist das eigentlich bei den Skythen? Die Skythen, die haben da eine andere Verfahrensweise. Die laufen nämlich davon und nachdem sie davongelaufen sind und den Effekt erzeugt haben, dass die Griechen wie verrückt nachlaufen, um die fliehenden Feinde zu schlagen, formieren sie sich plötzlich wieder neu, kämpfen gegen die Griechen und haben schon mehrere Erfolge erzielt. Ist das nicht auch Tapferkeit? Ist also nicht Tapferkeit etwas, was unter anderem damit zusammenhängt, dass man flieht? Das Flucht, sozusagen, Flucht könnte auch eine Folge der Tapferkeit sein, sagt der Laches. Ja, ist schon wahr. Okay, wir fügen diese Charakteristik zum Expertenwissen von Tapferkeit dazu und haben jetzt einen erweiterten Begriff von Tapferkeit. Sie kennen in etwa die Story, wie das weitergeht. Der Sokrates lässt nicht nach. Und worauf will er hinaus? Er will darauf hinaus, dass das gute Expertenwissen von Tapferkeit in Wirklichkeit aus einer bestimmten Menge von Fertigkeiten besteht, die jemand wissen kann, die aber als Summe von diesen Beispielen mit dem Begriff Tapferkeit nicht wirklich koinzidiert. Tapferkeit ist mehr. Tapferkeit ist etwas, was nicht aufgeht in der Kenntnis, die wir von Experten hören oder auch, füge ich jetzt mal hinzu, kaufen können. Und Sokrates als eine Begründungsfigur der klassischen Philosophie macht darauf aufmerksam, formuliert das so, dass wir eine Idee von Tapferkeit haben. Wir müssen, wenn wir auf dem Marktplatz fragen, was Tapferkeit ist, schon in einer gewissen Art und Weise wissen, was die Tapferkeit ist. Was ist der Unterschied von Tapferkeit und Feigheit oder Tapferkeit und Langeweile oder sowas ähnliches? Wir müssen das schon wissen, damit irgendwas produktiv herauskommt und damit die Fachleute uns sagen können, unter diesen und diesen Umständen empfehle ich das und das, brauchen wir einen Begriff von Tapferkeit. Und bei Platon läuft es so, dass dieser Begriff von Tapferkeit als Idee für alle Leute vorhanden ist. Wenn Sie die Commons-Debatte verfolgt haben und verfolgen, können Sie hier schon ein bisschen kurz schließen und können sich klar machen, dass das so formuliert werden könnte, dass Tapferkeit ein Commons-Begriff ist. Nichts geht im Zusammenhang mit Tapferkeit, wenn nicht vorausgesetzt ist, dass die Leute schon wissen in irgendeiner Weise, was Tapferkeit ist. Und das können keine Privatinstanzen sein. Denn wenn das von vornherein nur eingeschränkt ist in Privatinstanzen, dann kommen wir gar nicht so weit, auf dem Marktplatz eine solche Diskussion zu führen. Also da wird einiges wahrscheinlich bekannt sein. Ich gehe auf diesen Aspekt nicht weiter ein. Ich nenne es nur so kurz bei meinen Stationen. Ich mache einen riesigen Sprung und gehe ins 20. Jahrhundert für zwei sozusagen kurze Zwischenstopps. Der eine Zwischenstopp, der in der Philosophie eine große Rolle spielt und erklärt, als Erklärung herangezogen werden kann, warum man sich unter diesem Aspekt nicht so sehr stößt an dem geistigen Eigentum, ist die berühmte begriffliche Erfindung von Husserl unter dem Titel Lebenswelt. Das hat eine ähnliche Struktur. Die Struktur ist die, dass Husserl sagt, die Neuzeit ist gekennzeichnet, nochmals und wieder jetzt, durch Expertenkulturen in einem viel definierteren Sinn bereits. Und diese Expertenkulturen charakterisieren unser Leben und vermurksen es und verschönern es gleichzeitig. Philosophen und Philosophinnen sind nicht, da haben wir den Hegel, das Hegel-Motiv schon wieder, das mit dem in der Allgemeinheit, die sind nicht damit beschäftigt, irgendeine dieser Vermurksungen oder Verschönerungen in die Wege zu leiten, sondern die fragen sich, was ist denn eigentlich die Voraussetzung dafür, dass wir diese Expertenkulturen haben können, dass wir mit Technik und Wissenschaft im Besonderen in unser Leben geregelt eingreifen können. Und die Antwort ist wiederum, das geht nur, wenn wir vorher schon zusammen in einer Welt sind, die dann unterbestimmt wird auf bestimmte Art und Weise. Und Philosophie beschäftigt sich mit den Strukturen dieser Allgemeinheit, die dem vorausliegen muss. Sie kennen es aus anderen Zusammenhängen als ein ganz, ganz massives und, denke ich, auch eindrucksvolles Argument, das dann auch in der Rolle der kritischen Theorie aufgenommen worden ist, nämlich zuerst einmal müssen die Leute ernährt werden, zuerst einmal müssen die Leute emotionale Beziehungen miteinander aufbauen, bevor man sowas draufsetzen kann wie die Grundschulausbildung oder die weitergehende höhere Bildung. So, der kurze zweite Zwischenstopp. Ich mache jetzt einen dritten Zwischenstopp, der mir selbst am nächsten ist in meiner Forschungstätigkeit, und das ist Wittgenstein. Und das würde ich unter den Titel stellen, Entprivatisierung des Geistes, um es also auch zu den geistigen Eigentumsthemen in Beziehung zu sehen. Worin besteht diese Entprivatisierung des Geistes? Wittgenstein hat in einem Argument, das man in der Fachwelt als Privatsprachenargument bezeichnet, auf eine sehr eindrucksvolle und sehr überzeugende Art und Weise klargelegt, dass geistige Zustände, wozu gehören Emotionen, Schmerzen sind eigentlich keine geistigen Zustände, aber Empfindungen, sagen wir mal so, Zahnschmerzen ist ein Beispiel, aber auch und dann besonders Gedanken und Argumentationen schlicht und einfach nicht von der Art sind, dass irgendjemand sie haben könnte. Es kommt in dieser Formulierung wie, ich habe eine gute Idee, das Wort haben vor, und da wir so ein bisschen possessiv fixiert sind, nicht nur ein bisschen, sondern in der Tradition sehr stark possessiv fixiert sind, ist es auch in der Philosophie ganz bestimmend gewesen über Jahrhunderte hindurch, den Stellenwert dieses kleinen Wörtchen Habens in ich habe eine gute Idee so aufzufassen, dass man sagt, ja, dann gehört sie mir. Und was gehört mir mehr als eine Idee? Eine gute Idee gehört mir zum Beispiel mehr als mein Fahrrad, denn mein Fahrrad wird einmal in 2 Jahren gestohlen und meine Idee kann mir aber auf diese Art und Weise nicht gestohlen werden. An dieser Stelle habe ich eine Sicherheit, gehört sie mir. Und der Wittgensteinsche Punkt ist jetzt der, zu sagen, das ist von vornherein ein Fehlgriff, eine Fehlkonstruktion in der Philosophie, denn Gedanken, wiederhole ich es nochmal, sind nicht von der Art und Weise, dass ich sie haben kann. Warum? Denn, ich mache das kurz, es ist nicht möglich, etwas Gedanken zu nennen, wenn ich es nicht in einer Gemeinschaft von Leuten abchecken, testen und verändern kann. Ich kann das nicht in mir zurückdrängen. Ich kann nicht sagen, okay, nein, ich habe jetzt diese Idee, aber ich sage sie niemandem. Der Punkt ist nicht dass man das nicht psychologisch für eine Zeit lang machen könnte. Der Punkt ist ein prinzipieller. Der Punkt ist der, damit das überhaupt das Recht hat, eine Idee genannt zu werden, muss ich es testen. Brauche ich es unbedingt, denn Ideen sind von der Art, dass sie in Marktdiskursen um es mal so zu sagen, getestet und wirksam werden können. Nun ist damit natürlich überhaupt nicht ausgeschlossen, dass man in dem Markt, in der Marktsituation jetzt bestimmte Constraints einbaut und sagt, nein, zum Beispiel so etwas produziert wie Sonderwissen, Privatwissen, Zugangsbeschränkungen. Das ist klar, das ist an dieser Stelle nicht die Agenda der Philosophie. Das ist nicht an der Stelle abzuhandeln und diskutieren, aber dieses Motiv, das ich beim Sokrates schon angesprochen habe, dass man nämlich zunächst einmal und überhaupt am Markt sein muss, um dort mitzumischen, bevor man eine Einschränkung machen kann und bevor man Sonderwissen aufbauen kann, ist also zutiefst in der Philosophie verankert. Nun will ich diesen Exkurs in philosophische Motive an der Stelle beschließen. Es lässt sich feststellen, dass mit dieser Tradition im Hintergrund Philosophen relativ bedenkenlos mit großen Worten herumwerfen, die in der Richtung gehen, um es an einem Schlagwort zu sagen, der Geist ist frei, sind natürlich nicht nur Philosophen, Philosophinnen, die das machen. Information möchte frei sein. Alle diese Formulierungen passen gut in diesen Traditionsstrang, sind aber, und da komme ich jetzt an eine nächste Stelle, sind doch mit ein bisschen Skepsis zu betrachten und sind genauer zu analysieren, und man muss sich fragen, was kann damit gemeint sein, wenn man nicht für sich in Anspruch nimmt, so einen schnellen Sprung ins Allgemeine hineinzumachen, und wenn man dann im Allgemeinen wie im Wasser schwimmt, kann man dann diese Sachen für sich beanspruchen. Ich möchte Ihnen darum, auch das ist ganz, ganz kurz, eine Notation vorstellen, mit der ich versuche, diese philosophischen Überlegungen so ein bisschen in einen informatiknahes Format zu bringen. Das tut nicht weh und ist sehr schnell geschehen. Stellen Sie sich vor, Sie beschreiben, das ist wirklich zur Abkürzung und zur kurzen Verständigung, wie kann man Prozesse beschreiben? Man beschreibt Prozesse in der Mathematik, in der Logik als eine Funktion von einem Zustand zum anderen Zustand. Sie haben Ausgangszustände, Sie haben Endzustände, und der Prozess, das, was der Prozess ist, ist mehr oder weniger mit drinnen erfasst in der Funktion, die vom Ausgangszustand zum Endzustand führt. Und wenn man jetzt sowas hat wie Lernen im platonischen, sokratischen Sinn, dann könnte man sagen, Lernen geht von Fragestellungen, ist eine Funktion von Fragestellungen zu Antworten. Ganz allgemein muss man sich im Einzelnen dann ansehen, welche Fragen, welche Antworten sind. Die philosophische Herangehensweise daran ist zu sagen, okay, eine philosophische, sagen wir mal so, ist ein Zustand der Uninformiertheit, und vom Zustand der Uninformiertheit geht es in einen Zustand der Informiertheit, und die Besonderheit, die jetzt in der Philosophie auftritt, die die Philosophie für sich reklamiert, wenn sie sagt, sie ist im Allgemeinen. Diese Besonderheit kann man jetzt in einem kurzen Verfahren so beschreiben, dass man Sokrates rekonstruiert, indem er sagt, na hoppla, da treten ja auf beiden Seiten dieselben Begriffe auf. Der Kick quasi in der Sokrates-Betrachtung. Es ist auch die Fragestellung, es ist auch die Uninformiertheit eine Information, ein informativer Zustand. Es sind auch in der Uninformiertheit Gedanken am Werk. Und was passiert im Lernen? Eine ganz bestimmte Transformation von Gedanken in Gedanken. Sie kennen das Thema in der klassischeren Betrachtungsweise, dass Sokrates sagt,
selbst Fragen sind bereits Wissen. Ich weiß zumindest, dass ich nichts weiß, das kennen Sie. In der Rekonstruktion, die ich Ihnen davor stelle, heißt das, ich sage das jetzt in der modernen Formulierung, Wissen ist holistisch. Wissen ist etwas, wo man nicht herausfallen kann. Man muss schon eine kluge Frage stellen. Man kann überhaupt nicht anders als eine Frage stellen, um in einen Lernprozess einzutreten. Und das kann man jetzt terminologisch auf verschiedene Arten plastisch machen. Ich nenne zwei, eine klassisch-philosophische, Philosophie ist the space of reason. Das ist der Rahmen, also was ich hier unter Funktion von Gedanken auf Gedanken notiert habe, kann man beschreiben als Philosophie bewegt sich im Vernunftraum. Ich sage es in einer zweiten Art und Weise, die Ihnen jetzt den Connex mit unseren Themen ein bisschen deutlicher macht. Ich würde es jetzt für unsere Zwecke so formulieren, Philosophie ist ein einziges großes Remake. Ein Remake, das einspeichert Gedanken und zu anderen Gedanken führt. Sie können sich hier auch schon die Konsequenzen in etwa ausmalen, die das für die gegenwärtige Debatte über Inhalte, über argumentative und andere Inhalte hat. Also abschließende Entschuldigung unter Anführungszeichen für die Naivität der Philosophie in diesem Bereich geistiges Eigentum besteht darin, dass man sagen könnte, in der Philosophie, wenn sie sich im Allgemeinen in diesem Commons, the Space of Reason, bewegt, handelt es sich von vornherein immer nur um ein einziges großes Remake. Das ist das Ende meiner Exkursion in die Philosophie und in ihre lange und bedeutungsvolle Vergangenheit. Ich gehe jetzt in die Gegenwart und frage mich etwas genauer. Das mag ja alles schön sein, aber wir sollen doch auch nicht vergessen, dass Philosophie eine ganz bestimmte akademische Tätigkeit ist, die diese Inhalte, die ich Ihnen jetzt gerade kurz vorgestellt habe, als ihr Expertenwissen pflegt, hegt und verbreitet. Das ist das, also was ich Ihnen da kurz mal eingeblendet habe, ist das, was man in einer großen Anzahl von Philosophieinstituten lernt und in philosophischen Publikationen liest. Aber wir sind ja im gegenwärtigen Zustand doch mal konfrontiert genau mit neuen Ressourcen, mit neuen Übertragungen. Wie steht es mit diesen Gedanken angesichts der Probleme, die wir jetzt hier gemeinsam haben? Darauf ist die Antwort zunächst einmal eine rasche und ernüchternde. Und das läuft in die Richtung, dass man kennen muss, dass Philosophie ein jahrhundertelang gepflegtes Handwerk des gedanklichen sozusagen Entwickelns und Polierens von bestimmten Gedankentransformationen ist, die durch das Bildungssystem, das wir entwickelt haben, durch den Buchmarkt, durch viele andere Constraints gekennzeichnet ist und die nun immer mehr dieses Handwerk, diese Art von gedanklichem Handwerk, da ist Philosophie ja durchaus nicht die einzige, diese Art von gedanklichem Handwerk kommt massivst unter Druck, unter den Voraussetzungen, dass diese Gedankentransformation nun plötzlich nicht in Hörsälen oder in Büchern stattfindet, sondern die Transformation von Gedanken zu Gedanken ist etwas, was im Internet stattfindet, zum Beispiel, was natürlich auch im Film stattfindet, was aber auf eine ganz neue Art und Weise Möglichkeiten erschließt, jenseits dieser Handwerklichkeit. Ich sage Ihnen ein Highlight davon, wie das aussieht. Ich habe versucht, mir meinen Domain-Name-Server aufzusetzen und die Domäne philosophie.at anzumelden. Ich war damit ein bisschen zu spät. Die Domäne philosophie.at hat schon ein nicht Kollege, sondern ein Wirtschaftstreibender in Murau in der Steiermark für sich reserviert gehabt. Was tut er dort? Ich würde mal sagen, er verkauft Anhänger oder sowas ähnliches. Er macht dort ein kleines Shop, verbunden mit einem Diskussionsforum und ist dann an mich herangetreten natürlich, das können Sie sich vorstellen, ob ich ihm das nicht abkaufen will. Nein, ich will es ihm nicht abkaufen, ich habe mir stattdessen Philo.at reserviert, das war noch frei und ist sowieso kürzer. Was Sie aber damit deutlich haben, das will ich nur mit diesem Schlagwort sagen, ist, dass die Philosophie als Handwerkstätigkeit in dem Moment, in dem sie hineintritt in den Bereich von Vernetzung, mit ganz neuen Konfrontationen zu rechnen hat. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, zu dem spezifischeren Thema und Bereich, der mir hier wichtig ist, nämlich elektronische Archive.